mal in vernünftige Maßnahmen, was die Lebensgrundlagen angeht, was Biodiversität angeht, was Klimaschutz angeht, was sozusagen gute Böden, gutes Lebensumfeld angeht. Wenn man das da reingesteckt hätte, dann wären wir einen Riesenschritt weiter. Aber man steckt es da rein, was weiter was zerstört. Und dann fahren wir wieder auf eine Klimakonferenz und klatschen, wenn irgendwo beschlossen worden ist, dass man irgendein Dorf in Afrika oder Asien mit irgendeinem Solarkocher beehrt. Das ist dann wirklich unsere Wahrheit. Oder ein neues Ziel nach Paris beschließt, was sowieso nicht eingehalten wird. Also sorry. Das ist sozusagen die Verdummung überhaupt, wenn wir diese Lüge schlucken und nicht endlich was dagegen unternehmen. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen vor allem das Thema Lobbyismus mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich, wo? Überall, wo ihr Podcasts hört oder unter www.lobbyland.de. Ja, wir müssen natürlich dazu sagen, nicht im August, da hatten wir nämlich Sommerpause. Jetzt sind wir wieder da, ihr Lieben, mit der Folge 60. Und es überschlagen sich ja wieder auch gerade in der Politik die Ereignisse. Und es gibt eine Menge aufzuarbeiten. Da werden wir rangehen. Und auch die Bundesliga spielt schon eine ganze Zeit wieder. Eigentlich ja gar nichts mit dem zu tun, worüber wir berichten. Heute aber schon, denn es geht um Rheinmetall. Hauptthema ist aber, ich nenne es die wohl größte Lobbylüge. Was könnte das wohl sein? Es geht ausgerechnet um das 1,5-Grad-Ziel. Jetzt tauchen da wahrscheinlich ein paar Fragezeichen auf, die wir dann hoffentlich aufklären. Fangen wir aber an mit Rheinmetall und Fußball. Ja, was hat das miteinander zu tun? Eigentlich überhaupt nichts. Überhaupt neigen Rüstungskonzerne jetzt nicht dazu, aus gutem Grund Werbung in der Öffentlichkeit zu machen. Aber jetzt ist es passiert, und zwar ausgerechnet der BVB, das muss ich natürlich als Dortmunder sagen und das tut mir auch sehr weh, ausgerechnet der BVB hat da einen Deal mit Rheinmetall abgeschlossen. Das geht wohl auf das Konto des Ex-Präsidenten Watzke, dem es sowieso hauptsächlich immer nur ums Geschäft geht. Aber dass er so weit geht, damit hätten wohl die wenigsten gerechnet. Ja, ein Geschäft mit einem renommierten Fußballclub und mit sozusagen einem ja, sehr einflussreichen Konzern und der jetzt von dem Renommee dieses Fußballclubs profitiert und dafür bezahlt. Ja, das ist vielleicht erstmal die Grundlage. Die Fans waren nicht sehr amüsiert. Es gab mehrere Proteste, sowohl nach Abschluss des Deals. Den haben sie natürlich sehr gut getimed, kurz vor dem Champions League Endspiel, wo man dann gehofft hat, es geht mit dem Champions League Endspiel dann auch, erst recht, wenn man es gewinnt, alles unter und es wird sozusagen kein großes Thema sein. Danach ist Sommerpause und dann redet keiner mehr darüber. Stimmt aber nicht. Im ersten Heimspiel haben die Fans da ja ihrem Unmut nochmal Luft gemacht. Mit mehreren Plakaten, auch inhaltlichen und vor allen Dingen mit dem Banner Scheiß Rheinmetall-Deal. Ich habe dazu einen Post gemacht und habe also sozusagen eigentlich nur das, was die Fans gemacht haben, auf meine Social Media gepackt. Und habe dabei einige komische Reaktionen gekriegt. Darauf gehen wir nochmal ein. Das zeigt mir aber auch, dass da viele überhaupt nicht erkennen, um was es geht und eigentlich gar keine Ahnung von dem Thema haben. Und das ist natürlich ein Lobbythema. Und deswegen bringen wir das hier auch, wenn auch nur in Ansätzen. Also es geht damit los, dass es eigentlich keine Verquickung meines Erachtens generell geben darf von Sport und Profitinteressen von großen Konzernen. Da wissen wir aber schon, dass das lange natürlich Geschichte ist. Die Stadien haben solche Namen und letztendlich gibt es die ganzen Werbeverträge. Ich glaube, das bräuchte es eigentlich nicht und die Fußballer würden immer noch gut verdienen, weil das gibt ja natürlich vor allen Dingen viel Geld, auch durch die Fernsehrechte und so weiter. Aber das ist natürlich schon lange kein Thema mehr. Aber es gab zumindest, was diese Profitinteressen angeht, noch immer Grenzen. Die sind jetzt mit diesem Deal gesprengt worden. Warum? Also erstmal werden hier Fans natürlich generell ausgenutzt, denn das Renommee eines solchen Clubs, es ist ja kein Unternehmen an sich, es ist auch ein Unternehmen, aber eben nicht nur, es lebt ja von den Fans. Und gerade in Dortmund, aber natürlich mit vielen anderen Fußballvereinen, ist das sehr, sehr stark geprägt durch die Fans, die also instrumentalisiert werden, hier nicht nur für reine Profitinteressen, also dass man irgendwie Geld für so einen Deal kriegt, sondern auch noch für politische Interessen. Und darum geht es bei Rheinmetall, denn es ist ein Rüstungskonzern und natürlich ein umstrittener Konzern. Wir kommen gleich dazu. Ja, natürlich kann man da anderer Meinung sein, aber generell ist es umstritten und deswegen gab es da auch immer eine Grenze. Zudem bin ich nicht nur der Meinung, sondern gab es auch stark die Meinung, dass ein Rüstungskonzern generell keine Werbung machen sollte, weil es ist ja nicht jetzt wie für eine Limonade oder was weiß ich, also für irgendeinen Produkt, was man bewerben kann im Stadion und die Menschen, die das dann sehen, das dann vielleicht konsumieren und kaufen. Keiner in diesem Stadion, der diese Werbung sieht, geht dann hinterher und kauft sich einen Panzer oder kauft sich irgendeine Mittelstreckenrakete. Das kann man gar nicht, Gott sei Dank. Und von daher gibt es da eigentlich auch keinen direkten Bezug. Der Bezug, der bleibt, ist der, dass man das Renommee, was ich gerade schon angesprochen habe, eines Clubs benutzt, um sich selbst reinzuwaschen, um sich beliebt zu machen, um sozusagen ein anderes Renommee auch in der Bevölkerung, vor allem in der Politik zu haben, da wo es dann um die Deals gibt, dass das irgendwie ja anerkannter ist. Und das ist natürlich hochpolitisch. Und ich bin dafür, dass solche Konzerne überhaupt keine Werbung machen dürfen. Wir können jetzt gerne darüber diskutieren, das ist aber eine andere Diskussion, wie wichtig und sinnvoll solche Rüstungskonzerne generell sind und ob wir diese Waffen brauchen, ob wir so viel brauchen. Aber das ist eine politische Entscheidung, die außerhalb jeder Lobby und vor allem jeder Werbung und Gemengelage mit Sport und anderem gemacht werden sollte. Es hat dann nichts zu suchen, sondern dann ist es die Einsicht, wir brauchen Waffen, wir brauchen Rüstung und dann wird das gemacht. Und dann wird es gemacht nicht, weil es irgendwie beliebt ist in der Bevölkerung oder weil irgendwie diese Marke auf irgendeinem Trikot auftaucht. Ich glaube, diese Unterscheidung ist unglaublich wichtig und die sozusagen wurde jetzt durchbrochen. Also es geht rein um Image. Vor allen Dingen müssen wir uns auch noch mal anschauen, so viel gab es da gar nicht für. Also es geht da anscheinend um einen einstelligen Millionenbetrag. Es ist jetzt nicht ein Betrag, der den BVB irgendwie retten würde oder so unglaublich in die Lage versetzen würde, große Sprünge zu betreiben. Ja, da ist trotzdem viel Geld. Aber ich sag jetzt mal, also das ist also vielleicht ist es ungefähr so viel, vielleicht ein bisschen mehr, wie ein Spieler beim BVB pro Jahr kostet. Also man kann da vielleicht dann einen Major von bezahlen. Ich will jetzt nicht da auf die Person und seine Spielqualität eingehen, aber um das mal ins Verhältnis zu setzen. Und auch muss Rheinmetall das gar nicht tun, denn die haben Rekordzahlen jetzt seit Jahren. Das sind nämlich die Gewinner, die Kriegsgewinnler oder Krisengewinnler, wie auch immer man das nennen will, die am meisten von dem Krieg in der Ukraine profitieren, jedes Jahr Rekordzahlen schreiben, auch wieder im ersten Halbjahr 24, ein Umsatzplus von einem Drittel, den Ertrag fast verdoppelt auf 3,8 Milliarden. Also das sind sowieso die großen Profiteure, die müssen jetzt nicht noch sozusagen sich in der Bevölkerung beliebt machen. Ich reiße das heute nur an, weil wir ein anderes Hauptthema haben, glaube aber, dass wir sozusagen uns mit Rheinmetall nochmal auseinandersetzen sollen. Da gibt es nämlich eine Menge zu berichten und generell nochmal überhaupt mit der Waffen- und Rüstungslobby. Aber nochmal, egal wie man zur Aufrüstung und Waffen steht, man sollte sich jetzt erstmal über die Grundlagen informieren, bevor man dann zum Beispiel auch auf so einen Deal eingeht, dass einer mit dem anderen nämlich nicht so viel zu tun hat. Und dann sollte man schon mindestens irgendwie auch informiert sein, wie das insgesamt abläuft. Also zum Beispiel, dass überhaupt die Waffen- und Rüstungslobby ein Riesengeschäft ist. Generell, aber seit dem Ukraine-Krieg hat das immens gerade in Deutschland zugenommen. Ich will mal weltweit das benennen. Innerhalb von einem Jahr, also wir sprechen da, und da sprechen wir von 2023, 2024 wissen wir ja noch nicht, von 2022 auf 2023 wurde weltweit die Rüstungsausgaben gestiegen von 2 Billionen auf 2,5 Billionen Dollar. Das heißt, in einem Jahr mal eben 500 Milliarden mehr. Und auch in Deutschland steigen die Rüstungsausgaben nicht nur erst seit der Ukraine, sondern vorher schon in einem riesig großen Ausmaß. Über 50 Milliarden werden dafür jährlich ausgegeben, ohne diese 100 Milliarden Sondervermögen, sondern das, was wirklich im Haushalt eingepreist ist, um das mal irgendwie mal in der Dimension zu nehmen, das ist der zweithöchste Posten und das ist mehr, als wir jedes Jahr für Familie, Bildung, Umwelt, Wirtschaft, Klima, Außen- und Entwicklungshilfe zusammen ausgeben. Das muss man wissen. Man kann dafür sein, aber man muss sich mal die Dimensionen angucken, wie viel da ausgehen und wie das Geld auch teilweise versickert, wie es für bestimmte Lobbygeschäfte ausgegeben wird, für Waffen, die nicht funktionieren, für andere Ausrüstung und Material, was dann nicht benutzt werden kann und, und. Und da geht es richtig viel nicht nur um Geld, sondern eben um Lobbyarbeit. Und es gibt da auch eine Menge Verstrickungen von Politikerinnen und Politikern mit der Rüstungslobby. Und damit meine ich jetzt nicht nur Frau Strack-Zimmermann, die ist da natürlich sehr stark im Boot, sondern auch das müssen wir nochmal näher durchleuchten, weil, also ehrlich, wer glaubt denn im Ernst, dass es den meisten Politikern, Politikerinnen, die sich dafür einsetzen, dass diese Ausgaben erhöht werden und diese Deals mittragen oder sogar einstielen. Wer glaubt denn im Ernst, dass es denen wirklich um Moral geht, um Hilfe für die Ukraine oder dafür, dass wir jetzt wieder sicherer leben können? Weil das sind die gleichen Politikerinnen und Politiker, die dann in anderen Bereichen, wo es auch um Sicherheit geht, wo es um Katastrophenschutz geht, da einsparen, weil da sind nicht die großen Lobbygeschäfte zu machen. Da sparen wir nämlich, auch das habe ich ja schon ein paar Mal deutlich gemacht und auch aufgelistet. Von daher glaube ich, bitte mal erstmal informieren, bevor man dann so komische Nachrichten schreibt oder Hurra schreibt. Oder wie gesagt, ich habe dann ja auch komische Antworten gekriegt, nur weil ich das von den BVB-Fans weitergeschickt habe. Eine Sache, die will ich noch erwähnen, auch das fand ich sehr bedenklich. Kriegte ich so eine Nachricht wie, ja, ich bin froh, dass es einen deutschen Konzern gibt, der das irgendwie macht und der sozusagen diese Waffen produziert und eben nicht wir die Waffen von irgendwelchen arabischen Ländern kaufen und dann oder auch diese Waffen an arabische Länder gehen. Ja, jetzt werdet bitte mal wach, das ist nämlich kein deutscher Staatskonzern Rheinmetall, sondern das ist ein einfacher normaler Konzern, der Profit machen will und der an alle verkauft, wenn er denn nur kann und darf und das auch tut. Nur die Restriktionen, also das, was politisch beschlossen wird, an wem man nicht ausliefern darf, nur das muss er dann befolgen. Aber eigentlich macht er Geschäfte mit jedem, wenn es denn irgendwie geht. Und natürlich auch mit arabischen Staaten. Also ganz vorne zum Beispiel Saudi-Arabien ist einer der Hauptkunden von Rheinmetall. Das ist zwischendurch mal zurückgegangen, weil eigentlich es verboten war, an Saudi-Arabien Waffen zu liefern. Das ist aber zum Teil immer wieder umgangen worden und jetzt auch wieder aufgekündigt worden. Das heißt, man darf es wieder. Ausgerechnet die Grünen haben sozusagen sich mit dafür eingesetzt, dass wieder Waffen an Saudi-Arabien rausgehen. Und da hat Rheinmetall überhaupt kein Problem mit. Das heißt, bitte mal wach werden. Es ist kein Staatskonzern, sondern es ist einfach ein Multikonzern, der an alle liefert, wenn er denn nur darf. Und nur politisch kann das verhindert werden. Also, ja, schon so ein mehr als kleiner Aufreger am Anfang der Sendung. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema oder kann auch sagen zum zweiten Thema. Die für mich größte Lobby-Lüge, die im ganzen Ausmaß sicherlich dann noch nicht ganz deutlich wird, aber ich fange heute mal damit an und fange auch mit einem Vorspiel an, wo man zumindest sagen könnte, das war einer der Haupt-Lobby-Coups, zumindest im Bereich der fossilen Energien überhaupt, und zwar der ökologische Fußabdruck. Das hat sich sicherlich schon so rumgesprochen, dass das kein eigentliches Instrument war, ist, was sozusagen von der Wissenschaft entwickelt worden ist. Also wer es noch nicht weiß, ökologischer Fußabdruck, der wird halt gemessen. Vor allen Dingen fing das damit an, dass man gemessen hat, was verbrauchen wir an CO2 pro Person. Und das wird ja auch immer runtergebrochen, ne? Also wie viel CO2 ist es dann pro Person in Deutschland zum Beispiel? Da waren wir lange bei 10 Tonnen, da sind wir jetzt ein bisschen runtergegangen. Ja, in vielen afrikanischen Ländern beispielsweise liegen wir da deutlich drunter, eher bei 2-3 Tonnen und so weiter. Aber das fing an eigentlich mit einem, ja, Trick oder Coup, den der Ölkonzern British Petroleum, die sich dann ja immer Behind Petroleum nennen, was ich auch einen ziemlichen Coup finde, aber also nehmen wir jetzt mal einfach BP, die nämlich 2004 so einen Aufruf zum Carbon Footprint, also mehr oder weniger diesen Vorläufer oder sozusagen die Grundidee des ökologischen Fußabdrucks in die Welt gebracht haben. Da konnte man selber errechnen, was man selbst gebraucht hat, und die haben damit angefangen. Also die Idee wurde von BP groß gemacht, beziehungsweise natürlich ist die Idee bei einem Think Tank entstanden und an einer Werbeagentur, die diese Kampagne dann für den Ölkonzern konzipiert hat. Und der Ölkonzern hat es dann natürlich mit seiner großen Marktmacht und seinem Geld nach außen gebracht. Und was steckt dahinter, wenn man jetzt sagen könnte, ja, aber es ist doch völlig in Ordnung, dass ein Ölkonzern jetzt mal deutlich macht, wie viel CO2 verbraucht wird. Genau, das war bei diesem Image, das war genau so die Zeit, als BP sein Image wandeln wollte. Und man könnte jetzt sozusagen sagen, ja, dann haben sie wirklich angefangen nachzudenken. Nein, dahinter steckt natürlich was ganz anderes. Dahinter steckt die Idee, dass du selbst, jeder von euch, der jetzt zuhört, wir alleine verantwortlich sind. Dass weder die Politik, dass noch die Unternehmen eine Verantwortung haben, sondern nur der Einzelne. Und du könntest dich ja anders verhalten. Du musst ja nicht bei BP deinen Sprit einkaufen oder überhaupt Sprit einkaufen. Du kannst es ja einfach lassen. Das heißt, nur du bist schuld, wenn sozusagen zu viele Emissionen rausgehen. Das sagen sie so natürlich nicht, aber das steckt natürlich dahinter. Und wenn man sich das anguckt, die ganze Debatte und gerade auch die politische Debatte, so genau weisen ja die meisten Parteien immer darauf hin, naja, mach doch selbst was, ne? Also musst du selber was tun, weil man so selber sich aus der Verantwortung stehlen kann und das alles auf den Verbraucher, den Menschen an sich bringt. Ich bringe mal gerne ein Beispiel, das hat zwar jetzt mit Energie nur wenig zu tun, aber um das mal so deutlich zu machen mit dieser Eigenverantwortung, weil ich will die natürlich nicht absprechen. Also ja, klar, und ich finde es super, wenn jeder sich anstrengt, selbst anzufangen und dies und jenes zu machen. Aber wir haben hauptsächlich nur noch eine Debatte, was man alles nicht darf, ne, was man nicht machen sollte. Ein Kampf, wo wir uns gegenseitig bekämpfen. Du isst ja noch Fleisch. Du isst sozusagen, ja, ich finde, zur Fleischindustrie habe ich auch eine Menge gesagt, und es ist ja total super, wenn man das weg lässt. Und es ist auch sehr wichtig. Aber dieser Kampf sozusagen, und du bist noch Vegetarier, du trinkst noch Milch, du machst noch jenes, du fährst noch Auto, du machst noch das. Wir diskutieren ständig sozusagen gegen uns, bringen uns da in Misskredit und damit schaffen wir auch eine Atmosphäre, dass die Leute so gar keinen Bock mehr haben, noch irgendwas zu machen, obwohl sie es eigentlich machen müssten und obwohl ich sehr für diese Eigenverantwortung bin. Aber die eigentliche Verantwortung liegt ganz woanders. Und wenn die nicht funktioniert, können ja alle machen, was sie wollen. Weil du wirst nie 100% der Menschen kriegen, die da mitmachen. Und wir haben Strukturen, darauf kommen wir gleich nochmal, wir haben Strukturen, die genau dafür sorgen, dass es total manchmal kompliziert und anstrengend ist und teilweise auch teurer ist, nachhaltiger zu leben. Und es einfacher und günstiger ist, zerstörerisch zu leben. Und das liegt an unseren politischen Strukturen. Und solange die nicht verändert werden, kann sich der eine abrackern, wie er möchte. Ich bringe gerne ein Beispiel, auch wenn es, wie gesagt, nicht aus dem Energiebereich geht und nur ein sehr ganz kleines ist. Und ich habe ja nun mehrfach, deswegen glaube ich, bin ich da auch glaubwürdig, in dieser Sendung auch schon über Plastik gesprochen. Und es ist mir ein großes Anliegen, auch jeden Einzelnen an die Eigenverantwortung zu bringen, da mitzuziehen. Zum Beispiel eben keinen To-Go-Becher mehr zu benutzen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Folgende Geschichte. Es war Ende der Corona-Zeit. Zu der Zeit war es so, dass man im Zug teilweise gar keinen Kaffee sich mehr holen konnte da. Und dann gab es den, auch wenn dann nur in so einem Plastikbecher. Ich bin aber mit meinem, ich habe so einen Metallbecher, den möglichst auch viel, viel länger hält als ein Plastikbecher. Ganz stolz, den ich immer mittrage, zu dieser Kantine da gegangen und habe mir einen Kaffee holen wollen. So, musste wirklich 2-3 Minuten mit dem Typen, der dahinter stand, diskutieren, weil er sagt, nee, wir machen das jetzt nur noch mit Plastikbechern und bla. Ich habe gesagt, wieso, das ging vor Corona, das muss doch jetzt auch wieder möglich sein. Stellen Sie doch einfach da drunter und fertig. Also ich habe dann lange diskutiert, warum, bis er es gemacht hat. Also schon mal ziemlich anstrengend und habe dann meinen Kaffee in diesem Dings gekriegt. Ich habe dann bezahlt und stand noch kurz da und die Dame hinter mir, die die ganze Diskussion verfolgt hatte, ziemlich geduldig schien, bestellte dann ihren Kaffee und sagte, ich hätte gerne noch einen zweiten Becher darunter, weil der immer gerne sehr heiß ist. Und ich finde, das zeigt eigentlich alles. Also Eigenverantwortung ist schön. Aber es kann sehr schnell konterkariert werden und die Einsicht ist bei den Menschen einfach zum Teil nicht da. Und jetzt setze ich halt noch einen drauf, auch das hatten wir in der Sendung von Lobbyland. Wenn dann eine Firma, ein großer Konzern, wie zum Beispiel Coca-Cola, das hatten wir in der Sendung, umstellt von Mehrweg, Glas-Mehrweg auf einer Insel, wo es das noch gab, zu ein Weg und auf dieser Insel gibt es noch nicht mal überhaupt ein Recycling für irgendwas, dann ist ein Schlag, den ein Konzern unternimmt, mit einem Schlag haben die so viel zusätzliches Plastik, was dann auch noch direkt in der Umwelt landet, produziert, was du dein ganzes Leben und mehrere zig Leute ihr ganzes Leben nicht mehr aufholen können, wenn sie sozusagen auf ihr Plastikbecher und nicht nur ihren Plastikbecher, sondern insgesamt Plastik reduzieren oder auf Plastik verzichten. Und das meine ich. Am Ende ist das schön und wichtig, was wir machen. Aber es ist viel wichtiger, was die Politik macht, was sie für Regeln macht und was die Konzerne dann sozusagen machen müssen, welche Regeln die Konzerne kriegen, damit sie das eben nicht konterkarieren können und mit einem Schlag wieder aufheben können. Ja, das ist sozusagen die kleine Vorgeschichte zu dem Hauptpunkt. Und zwar, ja, was hat das jetzt alles mit dem 1,5-Grad-Ziel zu tun und warum ist das für mich eine große Lobbylüge? Weil wir genau diesem 1,5-Grad-Ziel nachlaufen. Vor allen Dingen alle Engagierten im Klimabereich. So, es gab diesen Beschluss 2016 in Paris auf einer Klimakonferenz. Einer der ganz wenigen Dinge, wo man überhaupt mal auf einer Klimakonferenz, die es seit 40 Jahren in unterschiedlichen Art und Weise, 40 Jahre Klimakonferenzen, überhaupt mal was beschlossen wurde. Vorher schon halt Kyoto-Protokoll, dann irgendwie Paris 2016, also dazwischen ist herzlich wenig passiert. Und Paris ist aber auch schon 8 Jahre her. Ansonsten haben diese Konferenzen ja überhaupt nichts wirklich, ja, irgendwie Bringendes beschlossen. Und alle stützen sich sozusagen darauf, aber das haben wir jetzt. Die ganze Weltgemeinschaft, alle engagierten NGOs, Leute, die unglaublich viel machen und denen ich das auch abnehme, die sozusagen immer auf dieses 1,5-Grad-Ziel verweisen und das als große Errungenschaft ja sozusagen predigen, auf die wir jetzt aufsetzen müssen und wo wir jetzt dann und das weiterverfolgen müssen. Und die erkennen überhaupt nicht, dass da zwar geredet wird und sogar irgendein Ziel beschlossen wurde, dass das aber überhaupt nicht eingehalten wird. Und das ist ja das Wichtige, das Tun ist das Wichtige, nicht irgendwelche Ziele, Zahlen zu verabschieden. Ja, die kann man als Grundlage da haben, aber viel wichtiger ist ja, einen Prozess in Gang zu setzen, wo was passiert, der kontrolliert wird, wo Sanktionen ausgesprochen werden, wenn es nicht so passiert. Und darauf will ich hinaus. Das heißt, uns wird sozusagen eine Hoffnung generiert, mit diesem 1,5-Grad-Ziel werden wir das alles in den Griff kriegen und wir werden vertröstet und es wird sozusagen, wir werden ruhig gestellt. Und alle fangen immer wieder an, darüber zu reden, fahren jedes Jahr wieder auf diese Klimakonferenz, die nichts bewirkt, die wir uns sowieso nochmal vorknöpfen werden. Aber jetzt will ich auf dieses Beispiel zurückgehen, denn ich habe mir genau das mal angeguckt, wo es nämlich drauf ankommt. Was ist dem seitdem passiert? Seit dem Beschluss aus Paris. Dann müssten ja Maßnahmen folgen. Ich gucke jetzt noch nicht mal darauf, das kann man auch machen, das ist leider auch nicht gut, das sozusagen, was jetzt den Ausstoß angeht, was die Emissionen angeht, sondern ich möchte eigentlich eher darauf hin, dass wir Denkstrukturen haben in unserem System, die wir alle adaptiert haben, die wir alle mitmachen, auch die, die sich da in den Bereichen engagieren. Und nirgendwo kann man das so gut erkennen wie bei den Klimakonferenzen. Also Paris 2016, 1,5-Grad-Ziel. Schon das ist eine kleine Täuschung, weil es wurde eigentlich im Papier verabschiedet, unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad. Aber eigentlich wurde nur verabschiedet unter 2. Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Hört sich immer so wenig an, sind ja nur 0,4, 0,5 Grad bis von 1,5 bis 2 oder unter 2. Ja, aber das kann verheerende Auswirkungen haben. Und ich bin auch der Meinung, dass das natürlich eine doppelte Täuschung ist, weil auch die 2 Grad so schon nicht mehr zu halten sind. Und wie gesagt, es kommt auf die Taten an. Jetzt habe ich mir mal angeguckt, in unserem System, unserem Profitsystem, was es weltweit gibt, geht es ja hauptsächlich um Geld. Und bei der Diskussion, warum denn Klimaschutz doch nicht so gemacht werden kann, weil jetzt brauchen wir ja das Geld für Rüstung, wir brauchen es für andere Dinge, dann war Corona, so dass man immer gesagt hat, das geht jetzt alles gerade nicht. Und nicht, das ist nicht nur in Deutschland die Diskussion so, sondern ist ja global so, die so geführt worden ist, wird ja auch immer so getan, als wenn es ums Geld geht, was totaler Schwachsinn ist, wie wir eigentlich wissen, weil jedes Jahr, wo wir nicht wirklich handeln, uns teuer zu stehen bekommt. Und zwar vor allen Dingen diejenigen, die wenig haben, selber aber gar nicht da viel zu beigetragen haben. Das ist ja so eine doppelte Ungerechtigkeit, die eben nicht benannt wird und worauf man auch bei den Klimakonferenzen wenig zu sprechen kommt. Aber zurück zum Geld. Also, was ist passiert? Da brauchen wir eigentlich gar keine vielen Zahlen nennen, aber ich nenne mal eine, die ganz wichtig ist. Der IWF, also der Internationale Währungsfonds, der nicht verdächtig ist, besonders progressiv zu sein, hat errechnet, dass 2016, also zur Klimakonferenz, wo in Paris, 4.100 Milliarden Dollar in fossile Subventionen geflossen sind. Wahnsinn, oder? 4.100 Milliarden, man könnte auch sagen 4,1 Billionen Dollar. Also eine riesige Zahl, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und nur ein Bruchteil dieses Geldes würde schon ausreichen, um wirkliche Maßnahmen hervorzubringen, die uns was bringen würde. Das heißt, auch daran sieht man schon wieder, es geht nicht ums Geld. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt anguckt, jetzt könnte man denken, okay, das war 2016 und jetzt haben wir ja das 1,5-Grad-Ziel und jetzt müsste ja genau da was unternommen werden. Ja, Pustekuchen. 2019 wurden 5.000 Milliarden in solche Subventionen gesteckt und 2022 gab es nochmal einen Riesenschub auf 7.000 Milliarden. Das heißt, wir sind dabei, ich würde fast schätzen, dass wir jetzt fast eine Verdoppelung der Subventionen haben, anstatt eine Abnahme dieser Subventionen. Das heißt, hier könnte man ja Geld sparen. Dieses Geld stammt ja nicht von Konzernen oder sonst wo, sondern das stammt ja von Staaten. Das heißt, das sind Steuergelder. Das sind Gelder, die wir bezahlen. Also ich breche das jetzt mal populär runter. Die Mechanikerin, der Krankenpfleger, was auch immer, die Busfahrerin, die hier Steuern zahlt oder sonst wo, bezahlt dafür, dass Konzerne subventioniert werden, die unsere Lebensgrundlagen zerstören, wo dann die Busfahrerin und so weiter am Ende hier Lebensgrundlagen haben und Zerstörungen haben, die, wo sie teuer für bezahlen müssen, die sozusagen ihnen das abgräbt, weil irgendwann kriegen wir das hier auf die Füße oder es fängt ja schon an, dass wir das auf die Füße bekommen. Das muss man sich halt mal vorstellen. Also man könnte ganz einfach dadurch zumindest das Geld streichen und natürlich am bestenfalls dann für andere Dinge und vor allen Dingen eben auch für den Schutz der Lebensgrundlagen ausgeben. Aber nein, man hat es gesteigert. Was hat also Paris gebracht? Gar nichts. Ein zweiter Part, ich habe mir jetzt mal angeguckt, weil wir ja gerade auch über die Konzerne gesprochen haben oder wo ich gesagt habe, dass die ja für vieles verantwortlich wären, aber die Politik ihnen keine Regeln setzt. 2016, also wieder Paris, gab es 100 globale Konzerne, die für 70% der Emissionen verantwortlich waren. Gar kein Thema in Paris. Und natürlich gehörte BP dazu und deswegen hat BP genau diesen Carbon Footprint, den ökologischen Fußabdruck eingeführt, der dazu führt, dass wir ständig diskutieren, was wir hier alles machen sollten und uns gegenseitig das vorwerfen und am Ende nichts passiert und diese Unternehmen sich ins Fäustchen lachen, weil ihre Subventionen noch gestiegen sind. Und ihr Anteil auch gestiegen ist, denn 2022, auch das hat nämlich nicht abgenommen, sind sogar nur 57 Konzerne für 80% der Emissionen verantwortlich. Das heißt, 57 Konzerne müsste man mal Regeln geben, die natürlich dann auch für alle anderen gelten, damit wir mal wegkommen von diesen, ja, sozusagen hohen Emissionen weltweit. Aber nichts ist passiert, nichts. Wenn, dann passiert national irgendwas, wo eigentlich dann auch einzelne Menschen bluten müssen oder einzelne Menschen ihren Beitrag leisten müssen. Aber weltweit, global, bei den Konzernen passiert nichts. Das heißt, selbst wenn wir hier mittelständische, kleine oder mittelständische Unternehmen haben, die sagen, wir machen das mal anders und die gibt es ja. Wir leben euch jetzt mal vor, wie das eigentlich geht. Ja, es ist interessant, es ist egal. Es ist egal. Meistens haben sie einen Nachteil daraus. Und selbst wenn sie es machen und profitabel sind, fällt das nicht ins Gewicht. Dann haben die anderen halt noch ein bisschen mehr, was sie rauspusten können. Jetzt nehme ich mal ein deutsches Unternehmen raus, RWE. Weil wir in Deutschland sind nicht besser. Also von den 7.000 Milliarden sind 60 Milliarden in Deutschland, die an solchen Subventionen rausgeht. 60 Milliarden nur in unserem Deutschland. Wir sagen ja immer, Deutschland ist nicht so wichtig, hat nicht so einen hohen Anteil. Ich finde 60 Milliarden eine ganze Menge, die genau in solche schädlichen Subventionen fließen. Auch davon ist nichts gestoppt worden. Und das wollte ich mal aufbereiten, vielleicht für die nächste Sendung. Ich bin da jetzt mal über so einen Bereich gestolpert im anderen Zusammenhang, was Subventionen an große Konzerne generell angeht, an die DAX-Unternehmen. Und es stellt sich heraus, dass RWE in den letzten Jahren mehr Subventionen erhalten hat, als Steuern bezahlt hat. Das ist unsere Politik. Und wenn das nicht geändert wird, und wenn diese Politik nicht geändert wird, dann könnt ihr alle, dann könnt ihr vegan leben, das Auto abschaffen, alles vorbildlich machen. Und ich klatsche Beifall, ich finde es super und das ist nicht zynisch gemeint. Aber es hilft alles nichts. Das heißt, unsere Hauptverantwortung ist nicht mehr nur zu gucken, was kann ich bei mir selber machen. Unsere Hauptverantwortung ist, die Politik dazu zu bringen, wir leben ja anscheinend noch in einer Demokratie, das zu verändern und da endlich die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen und uns nicht weiter zu täuschen und zu belügen. Und diese Konferenzen endlich abzuschaffen, die nichts bringen. Es gab keine einzige Konferenz, die dafür gesorgt hat, dass statt 4.000 nun 7.000 Milliarden in Subventionen fließen. Dafür war keine Konferenz nötig. Das hat man mal so eben gemacht. Wenn man diese 3.000 Milliarden, die dazugekommen sind, mal in vernünftige Maßnahmen, was die Lebensgrundlagen angeht, was Biodiversität angeht, was Klimaschutz angeht, was sozusagen gute Böden, gutes Lebensumfeld angeht. Wenn man das da reingesteckt hätte, dann wären wir einen Riesenschritt weiter. Aber man steckt es da rein, was zerstört. Und dann fahren wir wieder auf eine Klimakonferenz und klatschen, wenn irgendwo beschlossen worden ist, dass man irgendein Dorf in Afrika oder Asien mit irgendeinem Solarkocher beehrt, das ist dann wirklich unsere Wahrheit oder ein neues Ziel nach Paris beschließt, was sowieso nicht eingehalten wird. Also sorry, das ist sozusagen die Verdummung überhaupt, wenn wir diese Lüge schlucken und nicht endlich was dagegen unternehmen. Das ist sozusagen mein Abschlussappell. Könnt ihr jetzt zu einigen noch was zu sagen? Aber ich glaube, das spare ich mir fürs nächste Mal, weil wir werden das Thema weiter behandeln. Das hatte ich ja sowieso schon angekündigt, weil genau diese Täuschung und Lüge, diese, ja, finde ich, total verfehlten Konferenzen, die uns nur Sand in die Augen streuen, und dieses Jahr dann auch noch in Aserbaidschan, was sozusagen dann wirklich allem die Krone aufsetzt, müssen wir entgegnen und wir müssen diese Denkstrukturen verändern. Wir müssen selber da rauskommen aus diesen Denkstrukturen. Wir müssen aufhören, unsere Energie, unsere Hoffnung, sogar Gelder daran zu investieren, auf so einer Klimakonferenz dabei zu sein, die mit vorzubereiten, darüber zu berichten, darüber zu diskutieren, anstatt die Politik endlich zu Maßnahmen zu bringen. Deswegen gibt es sozusagen jetzt von der Initiative Überleben das Projekt Good Cop, was wir der Bad Cop, also der Klimakonferenz in Aserbaidschan, entgegensetzen wollen. Cop, deswegen natürlich nicht nur, weil es ein nettes Wortspiel ist, sondern Cop leitet sich eben ab von dieser Konferenz, die sozusagen Cop genannt wird, also COP. Und mittlerweile in die, weiß ich nicht, wievielte Runde geht. Darüber werden wir noch berichten. Und deswegen gibt es die Initiative Good Cop. Und wir machen eine Alternativveranstaltung, wo wir genau gar nicht so sehr über das Klima und über die Lebensgrundlagen reden, sondern eher über die Denkstrukturen, die sich in unserem System, ja, sozusagen entwickelt haben, die natürlich aber sehr stark durch Lobbys, deren Thinktanks beeinflusst wurde und die Politik, die komplett übernommen hat. So, und ist auch egal, welche Partei. Die einen reden halt nur noch schöner über das Thema als die anderen, aber bei den Maßnahmen hört es dann auch wirklich auf. Jetzt sagen einige, nee, stimmt nicht. Gucken wir uns die auch die erneuerbaren Energien an. Aber auch das ist eine ziemliche Lüge. Ich war derjenige im Bundestag, der das Erneuerbare Energiengesetz, also einer der größten Förderer. Wir haben das Erneuerbare Energiengesetz als Parlamentsgesetz eingesetzt. Und es ist auch richtig, die zu fördern. Aber auch da nur eine Zahl. Das bringt aber nichts, wenn das nur zusätzlich ist. 2023 gab es so viel erneuerbare Energie wie noch nie. Aber trotzdem, auch so viele Fossile wurden verfeuert wie noch nie 2023. Wenn das also zusätzlich ist, ist es nur ein zusätzliches Geschäft und kein Ersatz. Und genau das gehört zu dieser ganzen Täuschung und zu der Lüge dazu. Und deswegen muss es vor allen Dingen jetzt um diese Denkstrukturen, um die politische Struktur gehen, um das System gehen, über das wir diskutieren müssen. Ja, hat eine Menge mit Lobbyismus zu tun. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Trotzdem kriegt es natürlich jetzt nochmal so einen intensiveren Touch. Den wird es bei Lobbyland jetzt auch erstmal weitergeben. Natürlich werden wir auch noch andere Themen sozusagen aufnehmen. Ich habe ja einen schon genannt, wahrscheinlich eben das mit den Subventionen nicht nur an die Fossilen, sondern überhaupt an Unternehmen. Und damit natürlich eine Ungerechtigkeit, die geschaffen wird, weil viele kriegen das eben nicht, sondern nur die Großen. Daran werden wir auch anknüpfen. Die nächste Sendung ist am 9. Oktober. Dann sind wir wieder im 14-Tage-Rhythmus. Ja, ich wünsche euch alles Gute und denkt dran, das Wichtigste ist, die Politik dazu zu kriegen und dort sich zu engagieren. Wer mitmachen möchte bei GoodCop, kann sich gerne melden, Überleben eingeben, Initiative Überleben eingehen und dann werdet ihr auf die Internetseite kommen. Gibt es auch schon bei Insta oder ihr gebt Plattform Pro ein. Da findet ihr auch weitere Infos und könnt euch gerne melden und zur Not auch bei Lobbyland. Ja, danke euch, bis dann.